Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Auf der einen Seite finden Gespräche zwischen Trump und Putin statt. Darin loten beide aus, unter welchen Umständen ein Waffenstillstand und am Ende vielleicht sogar ein Frieden in der Ukraine geschlossen werden kann. Auf der anderen Seite sind die Zeichen aus der Europäischen Union ganz andere. Hat man doch vorgestern das 16. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Kaja Kallas, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, sagt in jede Kamera, man muss die Ukraine weiter unterstützen, denn Russland will keinen Frieden. Und auch der vielleicht baldige Kanzler Friedrich Merz und seine CDU sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Angesichts dieser unterschiedlichen Entwicklungen wollen wir mal die Frage stellen, wie erklärt sich die Haltung der EU und vor allem, was folgt daraus? Zu diesem Thema begrüße ich jetzt ganz herzlich Professor Hans-Ludwig Neuhoff. Er sitzt für die AfD im Europäischen Parlament. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Danowski.
Zunächst mal aus Ihrer Sicht, von dem, was Sie so mitbekommen, wie ist denn die Stimmung im EU-Parlament, was das Thema Ukraine und all seine Begleiterscheinungen betrifft?
Die Stimmung, Herr Danowski, ist durch Nervosität geprägt und zwar nicht erst jetzt, sondern im Grunde genommen seit der Wahl im November von Trump zum neuen amerikanischen Präsidenten ahnte man irgendwie, was da kommen könnte oder kommen wird. Man hat sich allerdings nicht darauf vorbereitet. Das hängt mit der allgemeinen Unbeweglichkeit zusammen im Parlament und auch in den anderen europäischen Institutionen. Im Parlament kommt hinzu, dass diejenigen, die dort sitzen, in den Fragen, die hier auf dem Tisch liegen, gar nichts zu entscheiden haben. Alle Fragen in der Außensicherheitspolitik der Europäischen Union werden vom Europäischen Rat, also dem Gremium der Staats- und Regierungschefs, entschieden. Das Europäische Parlament kann dazu nur unverbindliche Stellungnahmen, sogenannte Resolutionen oder Entschließungen vorlegen. Es kann aber keine Entscheidungen treffen. Und wenn man nicht in der Verantwortung steht, dann lässt es sich natürlich sehr viel leichter fordern. Es lassen sich sehr viel leichter Szenarien beschreiben, was man tun könnte, weil man es eben selbst gar nicht umsetzen muss. In dem Moment, wo man in der Verantwortung steht, stellt sich das anders dar. Das erklärt übrigens auch den Unterschied zwischen Scholz und Merz in der Frage der Taurus-Lieferung. Scholz stand in der Verantwortung und er hat richtigerweise den Taurus nicht geliefert. Und man kann in der Tat gespannt sein, was Merz und Kiesewetter einfallen wird, um ihrerseits nun die Gründe zu finden, warum man den Taurus nicht mehr liefern sollte oder nicht mehr liefern muss. Was also das Parlament betrifft, ist es vor allen Dingen so, dass man unvorbereitet war, zunächst überrumpelt wurde vom Wahlsieg Trumps und jetzt verharrt in den Denkgewohnheiten von Monaten und von Jahren, aus denen man sich nicht befreien kann. Und deswegen findet im Moment das statt, was man in der Psychologie eine Escalation of Commitment nennt. Also, dass man Entscheidungen, die man früher einmal getroffen hat, jetzt weiter betreibt, weiter eskaliert, um sie letztlich vor sich und vor anderen in ihrer Richtigkeit zu bestätigen.
Gibt es denn trotz allem von dem, was Sie jetzt gesagt haben, in der Europäischen Union und in ihrem Umfeld Leute, die einen gewissen geistigen Wandel vollzogen haben und die Dinge vielleicht schon ein bisschen anders sehen?
Das betrifft nur diejenigen, die ohnehin schon in der ganzen Frage des Ukraine-Konflikts eine abweichende Meinung vertreten haben. Das sind Leute aus unserer Fraktion, also der Fraktion Europa der souveränen Nationen, wo ich ja für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik zuständig bin und daher auch immer die Reden zu diesem Thema halte. Das betrifft außerdem noch in der politischen Gruppe der Patrioten für Europa, in der sich etwa der Rassemblement National befindet, einige der entsprechenden Fachvertreter und auch bei den europäischen konservativen Reformern gibt es Einzelne, die mich sogar angesprochen haben nach meinen Reden, dass sie das eigentlich im Prinzip richtig finden, aber Probleme haben innerhalb ihrer Fraktion, das so direkt zu sagen und deswegen ganz froh sind, wenn andere das tun. Man darf auch noch verweisen auf die Kollegen vom BSW, insbesondere den Kollegen von der Schulenburg, aber auch Herrn Geisel, den früheren Düsseldorfer Oberbürgermeister, die sich in der Frage auch sehr klar positionieren und mit denen wir in der Tat sogar hier thematisch zusammenarbeiten.
Wie will die Europäische Union ohne eine Unterstützung durch die USA die Unterstützung der Ukraine denn überhaupt weiter durchhalten? Also gibt es da ernsthafte Pläne, dass man das irgendwie durchdacht hat? Oder ist das einfach nur Kommunikation, die völlig über die Stränge geschlagen hat?
Richtig, so ist es. Es ist eine Kommunikation, die den Bezug zur Realität verloren hat. Die Europäer waren ja schon mit den Amerikanern nicht imstande, Russland zu besiegen, wie man es offiziell erklärt. Ja, wie wollen sie das denn bitte jetzt ohne die Amerikaner erreichen? Also das ist schlecht utopisch und von daher stellt sich jetzt die Frage, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird. Die Rhetorik ist im Moment so, dass man an den Prinzipien und den Werten, die man artikuliert hat, festhalten will, dass man also die Ukraine so lange unterstützen will, wie es erforderlich ist, zu welchem Ziel. In manchen der Resolutionen wird der Sieg als Ziel genannt. Auch die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat ja Montag anlässlich des dritten Jahrestages des Kriegsbeginns einen Post veröffentlicht auf X, wo steht, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Also diese Losung wird nach wie vor ausgegeben. Ich nehme aber an, Herr Danowski, dass man längst daran arbeitet, wie man eigentlich kommunikativ in den nächsten Wochen und Monaten rüberbringen kann, dass man zwar im Prinzip an dem festhält, was man schon immer gesagt hat, in Wahrheit aber die amerikanische Initiative aufnimmt und letztlich mitträgt.
Bisher war Russland der Hauptfeind und wurde als Feind bezeichnet. Was ist jetzt aber, wenn aus Sicht der EU die Amerikaner nicht einschwenken? Könnte es so weit kommen, dass, wenn man es übertreibt und auch rhetorisch übertreibt, man am Ende vielleicht sogar die Amerikaner als Feind oder feindlich bezeichnet?
Ja, in der Tat. Also das törichte Verhalten von Friedrich Merz besteht im Moment darin, auch die amerikanische Regierung zu konfrontieren, verbal zu attackieren. Ein Russland-Hasser ist er sowieso und offen gestanden, ich kann mir nichts Dümmeres eigentlich vorstellen, als in der gegenwärtigen Situation sich neben dem neuen eisernen Vorhang, der zu Russland geschaffen worden ist, sich auch noch mit den Amerikanern anzulegen. Mit den Chinesen dann vermutlich auch noch, die ja auch Großmachtansprüche erheben. Also das ist eine Politik, die uns nur in die Verzwergung führen kann, während man gleichzeitig eben nicht imstande ist, militärisch irgendetwas zu bieten, was diese ganzen Versprechungen erfüllen könnte. Das ist ein Riesenproblem, Herr Danowski, in der Europäischen Union.
Könnte diese ganze Ukraine-Unterstützung auch seitens der EU und vor allem seitens Friedrich Merz vielleicht nicht aus der Richtung kommen, dass er sagt, wir wollen uns auf der einen Seite von den Amerikanern unabhängiger machen und emanzipieren und auf der anderen Seite auch gegen den Osten schützen? Also könnte er nicht quasi beides gleichzeitig wollen und das als sogenannte Chance zu sehen, dass wenn man beides schafft, auch Friedrich Merz der große Gewinner dieser ganzen Situation ist?
Hier muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Finden einer Friedenslösung für die Ukraine und auch dann einer dauerhaften Friedensarchitektur für Europa. Das andere ist dann die strategische Frage, nämlich die strategische Frage, ob sich Europa aus der NATO, das heißt von den USA, emanzipieren kann und eine eigene Verteidigungsunion oder Verteidigungsgemeinschaft gründen könnte. Zum Ersteren, was den Ukraine-Konflikt, den Ukraine-Krieg betrifft, werden wir es ohne die Amerikaner nicht schaffen. Es besteht aber eine Möglichkeit der Verknüpfung zwischen den beiden von mir angesprochenen Punkten, dass man natürlich, indem man bestimmte Aufgaben nach einem Friedensschluss übernimmt, dann tatsächlich diesen Emanzipationsprozess von den USA beginnt. Das ist aber etwas, wo man in Jahrzehnten denken muss und nicht in wenigen Jahren. Im Prinzip, das möchte ich ausdrücklich betonen, unterstützen auch wir von der AfD und von der ESN-Fraktion den Ansatz der strategischen Autonomie Europas. Das heißt, Europa muss in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen selbst entscheiden können, muss selbst operativ tätig werden können und es muss über die industrielle Autonomie verfügen, das heißt über die Fähigkeit, die erforderlichen Rüstungsgüter selbst zu entwickeln und herzustellen. Das wäre das strategische Fernziel in der Tat. Und das sollte man aber nicht gegen die Amerikaner machen, sondern man sollte zu den Amerikanern selbstverständlich ein produktives und partnerschaftliches Verhältnis wahren. Aber man sollte die Geldmittel, die man dafür dann wird bereitstellen müssen, nicht der amerikanischen Rüstungsindustrie in den Rachen werfen, sondern die müssen dann tatsächlich in Europa investiert werden. Und damit sind Sie dann wieder, Herr Danowski, beim Anfangsproblem, nämlich bei der Frage, ja, wie werden diese Geldmittel denn verteilt? Die würden dann eben an die großen Rüstungsunternehmen gehen, die vor allen Dingen in Deutschland, in Frankreich und Italien sitzen. Die kleineren Mitgliedstaaten würden ziemlich versäuert dastehen, weil dann ihre kleineren Unternehmen letztlich von den großen geschluckt würden. Und dann haben sie im Ergebnis wieder die Uneinigkeit in diesen Fragestellungen, die ja eben bei der viel zu großen Zahl von 27 Mitgliedstaaten ohnehin eine ständige Blockade, einen ständigen Bremsklotz darstellt.
Abschließend noch, glauben Sie, es wird einen Schwenk der Europäischen Union in Richtung Realität geben oder wird diese ganze Frage der Unterstützung die Europäische Union zerreißen?
Sie könnte die EU zerreißen, wenn man es nicht schafft, in den nächsten Monaten einen realpolitischen Kurs einzuschlagen. Denn dann wird man sich in Konflikt mit den USA bringen. Das werden einige Mitgliedstaaten, zum Beispiel die baltischen Staaten oder Polen, nur sehr ungern sehen, beziehungsweise es wird sie sehr nervös machen. Ich denke, dass die beste Richtung, die die EU einschlagen könnte, in einer grundlegenden Reform besteht. Wir brauchen natürlich europäische Zusammenarbeit, aber wir brauchen sie nur in den Bereichen, in denen echte gemeinsame Interessen bestehen. Wenn also die ganzen Bereiche, wo die EU Zuständigkeiten an sich gezogen hat, die eigentlich in den Nationalstaaten viel besser aufgehoben sind, wenn die wieder zurückgehen würden an die Nationalstaaten, dann könnten wir tatsächlich eine EU aufsetzen, die arbeitsfähig ist, weil eben nur dort zusammengearbeitet wird, wo echte gemeinsame Interessen bestehen. Und da gehört der Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sehr wohl dazu, denn die einzelnen Mitgliedstaaten sind zu klein, um in der neuen, sich herausbildenden multipolaren Weltordnung einen eigenen Pol darstellen zu können. Das kann nur Europa. Und das ist auch, wenn ich das noch sagen darf, der eigentliche Hintergrund des ganzen Geschehens. Trump bekennt sich zur multipolaren Weltordnung. Der Anspruch der Amerikaner, der in den frühen 1990er Jahren aufkam, nämlich auf eine unipolare Welt, also eine amerikanische Welt, der ist längst aufgegeben. Er ist von Trump ausdrücklich aufgegeben worden. Wir kehren also zurück im Grunde genommen zur klassischen Weltordnung, die durch die Großmächte geprägt ist. Und die Mittel- und Kleinmächte sind gut beraten, dort ihren vernünftigen Platz drin zu finden. Dann können sie auch ungestört leben. Hätte man nicht versucht, die Ukraine in die NATO zu bringen, könnte die Ukraine heute eine Schweiz des Ostens sein, ein blühender Staat, eine Brücke zwischen Mittel- und Westeuropa und dem osteuropäischen, dem russischen und eurasischen Raum. Das war nicht gewollt von den Amerikanern, ausdrücklich nicht gewollt. Man hat die Ukraine in einen Stellvertreterkrieg getrieben, für den sie heute einen schrecklich hohen Preis zahlt.
Sagt Professor Hans-Ludwig Neuhoff. Er sitzt für die AfD im EU-Parlament und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.